wenn es sowas wie einen Königstransfer in der Winterpause gegeben hat, dann würde ich schon sagen, dass das der von Leandro 15 zum VfB Wissen ist. Und er hat ja schon bewiesen, dass er treffsicher ist, hat auch im Interview mir gesagt, dass er gerne mindestens zweistellig dann in der Liga treffen will. Von daher bin ich mal gespannt, ob er das halten kann. Aber vom Gefühl her würde ich sagen, sofern er da ist und nicht durch berufliche Abwesenheiten verhindert ist, glaube ich schon, dass ihm das gelingen wird. Die Frage ist nur, ob das reichen wird, um Wissen da unten rauszuschießen.
Herzlich willkommen zu Sportsfreunde, dem Fußballpodcast der Rheinzeitung. Mein Name ist Moritz Zanappel und ich führe euch heute durch die neue Folge. Nicht allein, denn ich habe mir tatkräftige Unterstützung in unser Studio geholt. Bei mir ist Sina Ternes. Hallo Sina.
Hi Moritz, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ja, vielen Dank, dass du da bist. Sina, gut, dass du heute da bist. Du bist ebenfalls Reporterin bei der RZ und gehörst zusammen mit Mirko Bernd, den wir letzte Woche oder in der letzten Folge, in der Oberliga-Folge gehört haben, und gehörst zusammen mit ihm zu unserem Fußball-Exklusivteam und kümmerst dich da voll und ganz um unsere Oberligisten und Rheinlandligisten. Das trifft dich ganz gut, denn am Wochenende steht der erste Spieltag im neuen Jahr in der Rheinlandliga vor der Tür, der oft mittlerweile sogenannte Restart. Der Rheinlandliga steht an. Und am Freitagabend geht's los, aber bevor wir uns in den Spieltag reinstürzen, hätte ich noch eine andere Frage. Hast du Karneval gut überstanden?
Sehr ruhig überstanden, mit den Testspielen der Fußball-Rheinland-Liga unter anderem.
Ja, ich hoffe, ich verrate nicht zu viel, aber du bist ja, glaube ich, auch glühende FC-Anhängerin. Und da dachte ich vielleicht, wird da das Karnevalsleben ein bisschen mehr ausgebreitet.
Ja, theoretisch schon, über den FC reden wir praktisch vielleicht dann doch jetzt besser nicht.
Ja, aber der bringt uns direkt zur ersten Partie, denn ich glaube, bei der SG 99 Andernach, der Trainer, der Kim Kossmann, hegt auch ein paar Sympathien zum FC.
Sehr große, darüber tauschen wir uns tatsächlich relativ häufig und intensiv aus, genau.
Ja, umso besser, dann habe ich ja die perfekte Überleitung, die überhaupt nicht so geplant war, schon geschafft. Am Freitagabend geht's los, die SG 2000 Mülheim-Kärlich empfängt die SG 99 Andernach. Ich glaube, beide Mannschaften stehen an einem ähnlichen Punkt der Zeit. Ich denke, beide können einigermaßen oder vielleicht auch voll zufrieden auf die Hinrunde zurückblicken oder die Hinserie zurückblicken. Also die Mannschaften scheinen vieles zu verbinden. Nicht nur, dass ich als gegnerischer Spieler nicht gerne da gespielt habe, sowohl nicht in Mülheim als auch in Andernach. Aber wie schätzt du so die beiden Mannschaften ein? Wo stehen die beiden Teams derzeit?
Ich glaube tatsächlich, dass Mülheim zu Beginn mit ein wenig anderen Ambitionen in die Saison gestartet ist. Ich meine, die haben letztes Jahr Relegation gespielt, sind dann da knapp gescheitert, davor das Jahr Relegation gespielt. Und bei Mülheim ist es gefühlt so ein bisschen Kopfsache. Also immer wenn der Druck da ist, dann stehen sie sich auch ein bisschen selbst im Weg. Das war in der Rückrunde letzte Saison so, weil ich glaube, sie sind mit 8 Punkten Vorsprung in die Restsaison gestartet und haben die 8 Punkte dann verloren. Und jetzt sind sie wieder ambitioniert in die Saison gestartet und haben dann doch teilweise geschwächelt. Aber ich glaube tatsächlich, und das war das, was beide verbindet, in Mülheim wird einfach genau wie in Andernach unheimlich ruhig gearbeitet. Und die machen sich keinen Stress und keinen Druck. Die sagen, wenn wir hochgehen, ist es schön, und wenn wir nicht hochgehen, ist es auch okay.
Ja, wenn wir jetzt direkt mal auf die Tabelle blicken, da steht Mülheim-Kärlich derzeit auf dem 4. Rang mit 36 Punkten und die SG 99 Andernach mit 3 Punkten dahinter auf Platz 7. Du hast es schon gesagt, ja, die SG 2000 ist wahrscheinlich mit etwas größeren Ambitionen in die Saison gestartet. Der Rückstand auf den 2. Platz, der für die Aufstiegsrunde qualifiziert, liegt derzeit bei 9 Punkten. Dahinter auf Rang 3 die SG Schneifel mit 44 Punkten. Also da klafft schon eine kleine Lücke zwischen den ersten 3 Teams und dann dem ersten Verfolger, der SG 2000. Wie waren denn so die letzten Spiele in der Winterpause jetzt, also in der Wintervorbereitung? Was macht die SG 2000 derzeit für einen Eindruck auf dich?
das ist ja genau das, was ich eben mehr oder minder angedeutet habe. Da war kein Druck und die haben auch wirklich gut gespielt. Die haben gegen Eisbachtal 1-1 gespielt, wobei ich glaube, das war tatsächlich auch ein bisschen glücklich. Da haben sie tief gestanden und auf Umschaltsituationen gesetzt, aber jetzt haben sie Laubach mit 8-2 geschlagen, was ja schon ein Statement war, wie ich finde. Von daher läuft es da gerade rund und jetzt stellt sich so ein bisschen die Frage, ob sie das dann auch in die Saison in Anführungszeichen retten können.
Und der Gegner, die SG 99 Andernach, wie siehst du da so, wie ist die Mannschaft durch den Winter gekommen? Da gab es ja zuletzt auch einen, ja, ich würde sagen, etwas prominenteren Weggang. Also Tim Esten, der Stürmer, der ist in die Oberliga gegangen. Ja, wo steht die SG 99 Andernach deiner Meinung nach derzeit?
Die sind auch sehr gut in die Winterpause gestartet, hatten dann zwischendurch mal einen Hänger, unter anderem mit einem 3-3 gegen den A-Ligisten Pleit. Da war Kim Kostmann auch wirklich überhaupt nicht angetan, hat auch sehr klare Worte gefunden. Und dann haben sie jetzt aber den letzten Härtetest gegen Mendig mit 2-1 gewonnen. Das hat Kim ja eben auch am Telefon nochmal bestätigt, dass das deutlich höher hätte ausgehen können. Da war er sehr, sehr zufrieden mit. Und daher geht er, glaube ich, schon mit einem ganz guten Gefühl rein. Allerdings muss man auch bedenken, dass Mülheim nicht unbedingt der Gegner der SG Andernach ist. Das Hinspiel haben sie 3-1 verloren. Das hätte auch durchaus unentschieden ausgehen können. Ich glaube, das war ein ordentliches Spiel von Andernach. Allerdings in Mülheim haben sie die letzten beiden Jahre so richtig schlecht ausgesehen. Zweimal freitagsabends, zweimal 8 Gegentore, einmal 1-8, einmal 2-8 verloren. Von daher spricht jetzt auf dem Papier gefühlt erstmal nicht viel für Andernach, aber vielleicht sind sie für eine Überraschung gut.
Da kann man ja fast sagen, das kann eigentlich nur besser werden, aber ich glaube, das haben sie sich beim letzten Mal auch gesagt. Ja, ich kann mich noch dran erinnern, in der letzten Saison durfte ich auch gegen beide Mannschaften spielen. Da hat sich die SG 99 auch ziemlich schwer getan, auswärts, wenn ich mich noch recht erinnere. Da hatte der Kim auch des Öfteren, meine ich, gesagt, ja, auswärts brauchen wir fast gar nicht mehr hinzufahren, weil da können wir die Punkte eigentlich schon da lassen. Das ist, glaube ich, in diesem Jahr nicht so schlimm. Das spricht ja dann eher für die SG 99, dass sie ja vielleicht die Lücke, die in den letzten zwei Auswärtsspielen dort in Mülheim entstanden ist, ein bisschen kleiner halten können. Ja, ich glaube, bei der SG 99 war ja auch der Saisonstart nicht so zufriedenstellend.
Genau, ja. Nicht zufriedenstellend ist noch milder ausgedrückt. Mhm. Die hatten nach 7 Spieltagen, soweit ich weiß, 4 Punkte, standen da auf dem Abstiegsplatz und haben dann fast eine beispiellose Serie hingelegt mit ganz vielen Siegen in Folge und dann nochmal ein Unentschieden. Ich glaube, eine Niederlage war dabei, aber das war schon richtig gut und so haben sie sich auch jetzt oben rangekämpft. Und ich glaube, Ziel ist es auch für die Rückrunde. Das war letzte Saison auch noch anders, dass sie da schon noch ein paar Platzierungen gut machen wollen, weil letzte Saison haben sie die Rückrunde so ein bisschen austrudeln lassen. Kim meinte, er hätte das der Mannschaft auch so ein bisschen vorgelebt. Das wäre falsch gewesen. Und diese Saison wollen sie da schon noch sehen, dass sie die eine oder andere Platzierung gut machen. Ich glaube, wenn ich auf die Tabelle gucke, ist das ja durchaus möglich. Also bis Platz 4 ist da ja gefühlt alles auf jeden Fall noch drin.
Ja, ich denke, das wäre dann auch am Ende eine gute Saison für die Andernacher. Ja, gehen ja auch seit Jahren schon den Weg mit dem Kim zusammen. Auch ja, integrieren immer wieder viele junge Spieler. Viele junge Spieler aus dem eigenen Verein auch oder aus dem näheren Umfeld. Von daher denke ich, mit einem einstelligen Tabellenplatz, mit Blick auf weiter nach oben, weiter bessere Platzierung, ist da durchaus dann eine gute Saison gespielt worden. Aber wir sind ja erst beim Beginn der Rückrunde oder der Restrunde. Das wäre dann der Freitagabend schon. Dann gehen wir direkt weiter auf den Samstag. Da spielt die Spielvereinigung EGC Virges gegen die SG Schneifel. Die SG Schneifel haben wir eben schon mal erwähnt. Nach einer, ja, das war so mit das Überraschungsteam, glaube ich,
ja,
in der Saison 23/24. Ja, damals am Ende, ja, knapp gescheitert, standen lange mit ganz oben. Dann letzte Saison nur, in Anführungszeichen, nur ein 10. Platz. Das hatten sie sich dann, glaube ich, auch anders vorgestellt. Jetzt sind sie wieder ganz oben mit dabei. Wie gesagt, nur ein Punkt Rückstand auf die ersten beiden. Und die EGC Virges ist nach einer Saison in der Bezirksliga Ost wieder aufgestiegen, befindet sich jetzt auf dem 8. Platz mit 28 Punkten. Ich denke, du bist näher dabei bei den Trainern. Die Ballus-Zwillinge sind da, haben da das Kommando und ich denke, da wird auch ein zufriedenes Fazit bis jetzt rausgesprungen sein, oder?
Ja, definitiv sind die zufrieden. Also ich meine, sie haben ja Lehrgeld bezahlt vor 2 Jahren, als sie aus der Rheinlandliga relativ sang- und klanglos wieder abgestiegen sind, wobei sie da auch doch sehr überraschend aufgestiegen sind. Ich glaube, da war ja dann vor dieser Saison in der Bezirksliga ein Umbruch. Dann kam Kneuper unter anderem zurück und dann sind sie hochgegangen und haben das, glaube ich, dieses Lehrgeld auch gut zu nutzen gewusst, um das jetzt einfach deutlich besser zu machen. Ich glaube, die Erfahrungswerte, die spielen da jetzt mit rein. Also viele Spieler waren da damals schon, die jetzt immer noch da sind, die auch jetzt einfach ein Jahr Rheinlandliga-Erfahrung und auch noch dieses Jahr in der Bezirksliga noch hatten. Und die spielen schönen, mutigen Offensivfußball. Also das macht auch Spaß, denen zuzugucken.
Ja, da kann ich auch nur zustimmen. Vielleicht wissen es viele, aber ich bin ja dann im Herzen doch ein großer Fan des Rivalen, beziehungsweise auch langer Spieler gewesen, der Sportfreunde Eisbachtal. Und selbst als langjähriger Eisbär muss man da den imaginären Hut auch ein bisschen ziehen. Also was die letzten 2-3 Jahre dort auch passiert ist, ja, wie gesagt, da kann man den Hut nur vorziehen. Eine sehr junge Mannschaft, hast du schon angesprochen. Ich habe mir eben mal die Mühe gemacht, habe mir mal ein bisschen angeschaut, wie so die Einsatzzeiten verteilt sind. Da ist zum Beispiel der Noah Klein mit 19 Einsätzen zusammen mit Tim Bayern die beiden, die am meisten Einsätze gesammelt haben. Noah Klein 20 Jahre, Tim Bayern 19 Jahre und das kann man alles so weiterführen. Da ist zum Beispiel ein Felix Hehl dabei, der erst 18 ist und schon 16 Einsätze gesammelt hat. Ein Louis Grissel mit 18 Einsätzen, 21 Jahre. Ewan Williams-Noss auch erst 20 und 18 Einsätze. Also da kommt schon ordentlich was nach in den letzten Jahren aus der Jugend. Wie gesagt, viele von denen waren auch schon dabei in der Saison, wo sie abgestiegen sind. Und wie du gesagt hast, ich denke, letztendlich war es vielleicht auch der richtige Weg dann, oder sie mussten den Weg ja gehen, aber es war gar kein schlechter Weg für diese junge Mannschaft, dann auch mal ein erfolgreiches Jahr zu haben, wo du wirklich fast jedes Spiel gewinnst. Und die waren zusammen mit der SG 06 Betzdorf da ja auch ganz oben. Und umso erfreulicher ist es, denke ich, für die Klarchemiker, dass ja dieses junge Team jetzt auch so gut Fuß gefasst hat diese Saison. Du hast eben schon mal angesprochen, Kneuper kam zurück, Marian Kneuper, ein sehr wichtiger Achse, glaube ich, für die jungen Leute hinten in der Innenverteidigung. Hat jetzt auch schon 14 Einsätze gesammelt dieses Jahr, gehört da mit Steffen Klöckner, auch 31 Jahre, aber auch 16 Einsätze, auch glaube ich so mit zu den zwei Erfahrenen, die da die junge Truppe ein bisschen führen sollen auf dem Platz. Da steht bei beiden aber noch nicht fest, dass sie weitermachen. Anders gesagt, bei Marian Kneuper ist glaube ich schon bekannt gegeben worden, dass er nächstes Jahr nicht mehr spielender Co-Trainer sein wird und wahrscheinlich auch nicht im Verein bleibt.
Genau, Kneuper hatte, also ich hatte ein Interview mit ihm und dann hat er da schon angedeutet, dass es wohl seine letzte Saison sein würde, weil es dann doch oft zwickt und zwackt und er merkt auch, also die 14 Einsätze überraschen mich jetzt tatsächlich, weil er dann doch auch öfter angeschlagen war und verletzt war und deswegen hat er gesagt, er macht jetzt Schluss und wird wohl auch nicht mehr als Co-Trainer zur Verfügung stehen, ob jetzt noch jemand kommt.
Ja,
zumindest ist da tatsächlich immer sehr zugeknöpft, was das angeht. Weiß ich nicht, aber ich gehe davon aus, dass da auf dem Platz auch noch jemand sein soll, der so ein bisschen die Leaderfunktion übernimmt. Ob das Glöckner ist, weiß ich jetzt nicht. Aber
ja, wir hatten in einem Interview auf jeden Fall auch, da hat sich der Vorstand auch zu Wort gemeldet und hat gesagt, dass sie auf jeden Fall noch suchen.
Zwei
Defensivspieler, die etwas vielleicht Erfahrung mit reinbringen. Ja, wäre wahrscheinlich trotzdem wichtig, auch wenn die jungen Leute dann natürlich nochmal ein Jahr mehr auf dem Buckel haben, aber ja, gerade in der Rheinliga ist es, denke ich, auch sehr wichtig, da auch noch feste Stützen mitzuhaben. Gut, dann wären wir mit dem Samstag auch schon wieder fertig, also die restlichen Spiele sind alle am Sonntag erst und Sonntag um 14.30 Uhr fängt der Spitzenreiter dann an, dass der Ahrweiler BC mit 45 Punkten auf Platz 1, punktgleich mit dem SV Rot-Weiß-Wittlich. Sie empfangen den FC Bitburg. FC Bitburg auf Rang 9, 26 Punkte. Ja, ist auch eine Mannschaft, die nicht ganz einfach zu bespielen ist, aber ich denke, als Spitzenreiter will man natürlich mit einem Sieg ins erste Spiel gehen. Und das wäre dann auch das erste Ligaspiel unter der Leitung des neuen Trainers, aber da kannst du bestimmt ein bisschen mehr zu sagen.
Genau, ich glaube, das kam schon relativ überraschend, dass Mike Wunderlich im Winter gegangen ist. Die hatten ja definitiv bis Saisonende mit ihm geplant. Aber ich glaube, es konnte auch jeder nachvollziehen, dass wenn Wuppertaler SV ein Regionalligist mit Tradition ruft, dass er dann nicht Nein sagen kann. Dann war ja so ein bisschen die Frage, wie geht's weiter? Und Johnny Suser, der sportliche Leiter, hätte eigentlich gern einen Externen gehabt, weil er ganz klar gesagt hat, in der Rheinland-Liga möchte ich eigentlich nicht mit dem Spielertrainer in die Saison gehen. Sie hatten auch dann relativ viele Gespräche. Das ist an unterschiedlichen Dingen gescheitert, mal am finanziellen, mal aber auch an unterschiedlichen Auffassungen. Und dann haben sie, wie ich finde, am Ende die Optimumlösung, indem sie gesagt haben, Markus Pazurek kann das machen. Der hat schon dritte Liga gespielt, der hat Erfahrungen, der kann kommunizieren, der ist in der Mannschaft anerkannt. Von daher war das wirklich die naheliegendste Lösung und ich denke, es ist auch die richtige Lösung. Sie haben ja dann mit Maximilian Fichtel noch jemanden an der Seitenlinie, der den Verein auch aus dem FF kennt. Zudem ist Johnny Suser noch da. Also ich glaube, der Staff ist da einfach vorhanden, damit man das auffangen kann, wenn Pachu, so wird er ja genannt, sonntags oder samstags auf dem Platz steht.
Mhm. Ja, du hast es eben angesprochen. Also im Sommer kam der Wechsel von Julian Veit auf Mike Wunderlich im Traineramt. Julian Veit, diejenigen, die uns fleißig hören, haben es letzte Woche auch gehört, ist ja dann zum FV Engers gegangen als Trainer. Ja, auch letztes Jahr der Ahrweiler BC auch schon eine ordentliche Saison gespielt. Ich glaube, letztendlich wollten sie auch ein bisschen mehr. Jetzt stehen sie ganz oben derzeit nach 19 Spielen. Klar, jeder spricht von dem Zweikampf Ahrweiler BC, SV Rot-Weiß-Wittlich. Wie ist denn deine Meinung dazu? Wen siehst du am Ende oben oder was denkst du, was jetzt in den in der Rückserie so ein bisschen einen Unterschied machen könnte?
Eine ganz schwierige Frage. Also Schneifel hat gefühlt wirklich keiner auf dem Schirm. Ich kann es nicht beurteilen. Vielleicht sind auch das gerade die, die außerhalb dieses Drucks irgendwie dann konstant punkten. So war es ja auch in der Hinrunde. Deswegen lasse ich mich mal überraschen. Aber grundsätzlich sehe ich auch, was die Qualität des Kaders angeht, diesen Zweikampf Wittlich-Ahrweiler. Wenn wir die ersten 14, 15 Spieler betrachten, würde ich sagen, sind beide auf einem Niveau. Allerdings glaube ich, dass Wittlich dann doch in der Breite noch ein bisschen besser aufgestellt ist. Ahrweiler ist ein wenig abhängig gefühlt von einer Achse, die fängt bei Ebersbach an, geht im Mittelfeld mit Pazurek weiter, dann Tommy Idel, für mich auch ein genialer Fußballer, und Almir Porcher. Wenn da von den vier einer wegbricht, behaupte ich, wird schwierig. Das hat man die letzte Saison schon gesehen. Da war die Hinrunde, war Porcher lange gesperrt, weil er Wiederholungstäter war. Und die Hinrunde lief total schlecht. Dann kam Porcher wieder, die Rückrunde haben sie total performt. Dann war aber der Rückstand einfach zu groß, um da nochmal oben im Rennen der beiden Ersten mit einzugreifen. Sollten die alle fit bleiben bis zum Ende, wird es auch bis zum Ende spannend. Ich glaube halt auch, dass es immer wieder Spieltage gibt, an dem einer oder an der andere patzt. Ahrweiler war es jetzt beispielsweise vor der Winterpause. Das hatte ich vorher schon im Gefühl, da haben sie gegen Andernach gespielt und haben in Andernach verloren, weil Andernach da einfach einen Lauf hatte und man Ahrweiler so ein bisschen angemerkt hat, dass sie müde waren. Dann kommt jetzt, glaube ich, für Ahrweiler noch so ein bisschen erschwerend dazu, dass der Pokal noch ansteht. Also der kann pushen, der muss aber nicht pushen. Die spielen am 4.3. Gegen die TuS Koblenz zu Hause. Ich habe das an dem Beispiel Kirchberg gesehen. Die haben auch gegen die TuS gespielt, haben ein super Spiel gemacht, 2-1 verloren, ganz knapp. Fahren danach nach Arzfeld, verlieren 1-2. Und sowas kann halt passieren, wobei Ahrweiler mit anderen Ambitionen dann in die Saison geht und natürlich andere Ziele hat und sich dann vielleicht auch an diesem Sonntag danach nochmal pushen kann. Aber ich glaube, du fällst dann mental, wenn du dich auf so ein Spektakel, und sie bewerben es ja auch sehr intensiv, das heißt, sie wollen Spektakel draus machen, vorbereitest und dann der Liga-Alltag danach wieder kommt. Also das wird sich zeigen, wie sie da gerade aus diesem TuS Koblenz-Spiel wieder rauskommen. Da bin ich gespannt. Aber ich glaube schon, um zur Ausgangsfrage zurückzukommen, dass es bis zum Ende spannend bleibt.
Ja, gut, dass du es ansprichst. Der Pokal steht auch noch an. Da kann ich auch vielleicht schon mal ein bisschen vorausblicken. Also da werden wir auch noch mal eine gesonderte Folge im Vorfeld zu aufnehmen. Ein wichtiger Fakt, genauso dass Ahrweiler natürlich auch abhängig ist von den Toren von Almir Porcher. Klar, Wittlich wird auch von seinen Topspielern, von ihren Topspielern abhängig sein. Haben ja dann auch schon ein paar dazu bekommen, die auch höherklassige Erfahrungen schon gesammelt haben. Vielleicht macht es am Ende die SG Schneifel, wer weiß. Also nur ein Punkt Rückstand. Da finde ich nämlich auch, die hat so keiner wirklich auf dem Zettel.
Genau, das ist das.
Zumindest hier bei uns in der Region. Man hört doch nur viel von dem Zweikampf ABC gegen Rot-Weiß. Ich denke, das wird bis zum Ende spannend, oder das wäre auch für die Liga natürlich was Tolles, wenn es bis zum Ende so spannend wird. Da dürfen wir uns, denke ich, drauf freuen auf die restlichen Spiele. Wenn wir vom Meisterschaftskampf mal ein bisschen weiter nach unten blicken, vielleicht auch ein bisschen viel weiter nach unten, da geht's zum nächsten Spiel. Sonntag 15 Uhr auf dem Dörnchen in Immendorf spielt der TuS Immendorf gegen den VfB Linz. 14. gegen 10. 7 Punkte Abstand zwischen den beiden Mannschaften. Ja, in Immendorf auf dem Dörnchen spielen Gästespieler eigentlich nie gerne, beziehungsweise ich habe zum Beispiel nie gerne dort gespielt. Aber da hat sich jetzt ein bisschen was getan. Was hat sich da getan, Sina?
Genau, also Immendorf hat einen neuen Platz. Das hat in der Hinrunde für den TuS relativ viele Komplikationen mit sich gebracht. Ich weiß gar nicht, auf wie vielen Ausweichplätzen sie gespielt haben. Jedenfalls haben sie gefühlt jede Woche auch woanders trainiert. Es gab keine richtige Heimstätte. Das war schon sehr schwierig und Marvin Schenk hat auch immer wieder gesagt, dass er seiner Mannschaft da wirklich viel abverlangt. Die hat das zwar hingenommen, aber
Marvin Schenk, der Trainer, nur für die, die es nicht wissen.
Marvin Schenk, der Trainer, genau, hat darauf hingewiesen, dass er seiner Mannschaft da relativ viel abverlangt. Die haben das zwar mitgemacht, aber es würde mich nicht wundern, wenn sich es dann doch am einen oder anderen Wochenende vielleicht ausgewirkt hätte. Jetzt ist der Platz neu saniert und ich glaube, Immendorf muss selber mal noch da ankommen. Dieses Gefühl hat man. Also ich glaube, dieser Faktor Platz, der vorher definitiv ein Vorteil für sie war, ist es im Moment mal noch nicht. Könnte es vielleicht noch mal werden, das weiß ich nicht. Ich kenne den neuen Platz tatsächlich noch nicht. Das muss man halt sehen.
Sicher ist, dass der Platz auf jeden Fall sehr gut auf Bildern aussieht. Und ja, vielleicht können sie ja da eine neue Heimmacht dann draus machen. Zu Gast ist der VfB Linz. Der VfB Linz finde ich auch eine sehr spannende Mannschaft. Ja, im letzten Jahr haben sie lange um den Klassenverbleib zittern müssen, bis zur Entscheidungsrunde damals mit der TuS Mosella Schweich und dem VfB Wissen. Letztendlich ist der VfB Linz und der VfB Wissen sind dann drin geblieben in der Rheinlandliga. Da war es letztes Jahr oftmals der Fall, dass sie eigentlich von jeder Mannschaft oder von jedem gegnerischen Trainer gelobt worden sind für den schönen Fußball, die sie spielen, aber haben sich dann doch am Ende der Tabelle wiedergefunden. Wie sieht's denn dieses Jahr aus? Spielt der VfB Linz weiterhin so einen schönen Fußball, wie sie auch im letzten Jahr öfters mal gelobt worden sind?
Also ich kann das tatsächlich bestätigen. Die haben wirklich schönen Fußball gespielt. Ich habe sie relativ häufig gesehen. Und ich habe kein Spiel gesehen, in dem sie wirklich schlecht waren. Sie haben immer versucht, gepflegten Fußball aus der Defensive rauszuspielen. Aber gefühlt wurde ihnen das auch ein wenig zum Verhängnis, weil sie nicht umswitchen konnten. Sie konnten nicht, wenn das Spiel es eigentlich verlangt hätte, mal auch einen Ball hinten rausbolzen. Das ging einfach nicht. Und da haben sie, finde ich, schon ihre Lehren aus der Vorsaison gezogen und spielen dann auch mal einen Ball kompromisslos nach vorne. Ich glaube, das spiegelt sich auch gerade wieder. Also das heißt, sie haben ihre DNA nicht aufgegeben, aber machen es in kritischen Situationen einfach besser. Und das zeigt dann auch die Tabelle. Also sie haben gelernt und trotzdem kann man es noch gut angucken.
Beim VfB Linz kamen auch noch Winterneuzugänge dazu. Also die haben sich schon mal ja ein bisschen auf die Restrunde eingestellt. Hast du die zufälligerweise gerade parat?
Tatsächlich habe ich die parat. Das sind drei Neuzugänge. Das ist einmal Till Rauschenberger, einmal Armin Silkovic. Das ist der dritte von den Silkovic-Brüdern. Mhm. Da gibt es ja schon Adis und Meris Silkovic und Vin Kill. Bemerkenswert bei allen drei ist, die sind 18, dürften alle drei noch A-Jugend spielen. Und das zeigt so ein bisschen, welchen Weg der VfB Linz da gerade einschlägt. Das heißt, die setzen komplett auf die Jugend, haben ja auch im Tor mit Tyron Wielpütz, einen ganz jungen Kerl stehen, was dazu geführt hat, dass Jan Lück jetzt zum HSV Neuwied gewechselt ist. Und den Weg gehen sie gut und konsequent und ich glaube, das wird sich auch auf Dauer auszahlen.
Mhm. Ja, ist wahrscheinlich auch schon mit ein Vorgriff auf die kommende Saison. Aber klar, wir haben es eben beim Beispiel EGC Virges gesehen, die jungen Leute können auch gut weiterhelfen. Wird der VfB Linz wahrscheinlich auch in der Restrunde drauf setzen. Okay, ich springe mir eins weiter und das habe ich mir mal abgestempelt unter richtungsweisend. Und zwar der SV Laubach als 15. mit 16 Punkten empfängt das Ligaschlusslicht, den VfB Wissen mit 9 Punkten. Richtungsweisend trifft es, glaube ich, ganz gut, oder?
Ja, das ist ja das Kellerduell schlechthin. Ich glaube, wir haben relativ oder einige Spiele am Wochenende, die im Keller beheimatet sind, mehr oder minder. Aber hier ist es ganz extrem, weil beide Mannschaften unterm Strich stehen. Bei Wissen vielleicht nicht ganz so überraschend. Immerhin sind die letzte Saison schon über den Umweg Relegation gegangen. Bei Laubach schon ein wenig überraschend. Ich glaube, sie haben letzte Saison als 6. abgeschlossen. Haben aber immer wieder betont, das zweite Jahr ist das schwerste.
Das verflixte zweite Jahr.
Genau. Mhm. Das macht sich gerade bemerkbar, wobei mich es schon überrascht. Also ich halte die Mannschaft für qualitativ wirklich gut und ich bin sehr überrascht, dass die so weit unten drin stehen. Jetzt ist es ja, wie du schon richtungsweisend, ist es definitiv für beide Teams, weil ich glaube, dass wenn Wissen dieses Spiel verliert, der Zug fast schon abgefahren ist. Es ist natürlich schwierig, so früh zur Saison das zu sagen, aber die haben jetzt schon 8 Punkte Rückstand aufs rettende Ufer, haben in 19 Spielen gerade mal 9 Punkte geholt.
Ja, wo einzige soll, Mannschaft mit einstelliger Punktzahl. Ja,
wo soll da der Glaube herkommen, dass das dann noch funktionieren kann? Bei Laubach ist die Situation natürlich ein bisschen anders. Die haben 1 Punkt Rückstand auf Immendorf, könnten im Fall eines Sieges, sofern Immendorf sein Spiel gegen Linz verliert, sogar erstmal die Abstiegsränge verlassen. Allerdings lief ja bei SV Laubach die Vorbereitung auch nicht ganz so gut. Wir hatten das eben schon angedeutet, gegen Mülheim-Kärlich gab es eine 2-8 Klatsche. Da hat Tobias Jakobs, der Trainer, auch ganz klar deutliche Worte gefunden, hat gesagt, egal wie, wir müssen jetzt einfach irgendwie den Klassenerhalt schaffen. Sprich, da geht es dann auch nicht mehr um schönen Fußball, sondern einfach nur noch darum, sich da unten rauszukämpfen.
Ja, beim VfB Wissen ist, glaube ich, in der Winterpause ein bisschen der Hoffnungsschimmer zurückgekehrt. Zumindest hat man so ein bisschen das Gefühl, einen recht prominenten Neuzugang dazugeholt. Leandro 15, verstärkt die Offensive vom VfB Wissen, kommt vom Oberligisten SG Finntrop, hat auch schon bei den Sportfreunden Siegen in der Oberliga gespielt, hat auch schon Baller League gespielt und ist vielen Nicht-Fußballern vielleicht auch für seine Auftritte im Reality-TV bekannt. Aber ich glaube, da steckt auch ein bisschen mehr dahinter als nur dieser prominente Reality-TV-Neuzugang. Zumindest hat das in den Vorbereitungsspielen schon ganz gut geklappt, oder?
Also wenn es sowas wie einen Königstransfer in der Winterpause gegeben hat, dann würde ich schon sagen, dass das der von Leandro 15 zum VfB Wissen ist. Mutet ein wenig überraschend an, aber er kennt ein, zwei Jungs aus der Mannschaft und hat gesagt, er will diese Challenge annehmen und will gerne mit dem VfB Wissen da unten raus aus dem Keller. Er ist beruflich nach Köln gezogen und dann war für ihn der Aufwand nach Finnentrop zu fahren, doch zu groß. Und deswegen hat er sich jetzt zumindest für die restliche Saison dem VfB Wissen angeschlossen. Und er hat ja schon bewiesen, dass er treffsicher ist. Hat auch im Interview mir gesagt, dass er gerne mindestens zweistellig dann in der Liga treffen will. Von daher bin ich mal gespannt, ob er das halten kann. Aber vom Gefühl her würde ich sagen, sofern er da ist und nicht durch berufliche Abwesenheiten verhindert ist, glaube ich schon, dass ihm das gelingen wird. Die Frage ist nur, ob das reichen wird, um Wissen da unten rauszuschießen.
Ja, ich glaube, soweit ich informiert bin, hat er auch schon alle möglichen Reality-TV-Formate für das erste halbe Jahr jetzt abgeschlossen. Das heißt, da dürfte eigentlich nichts dazwischen kommen.
Genau, das sagte er, aber mit dem Nebensatz erwähnte er auch, das Geschäft ist sehr kurzlebig und es kann sehr schnell mal was passieren. Ja.
Für alle, die es interessieren, also ihr findet auch bei uns bei rheinzeitung.de natürlich dieses Interview auch, genauso wie ihr alle anderen Artikel von uns über die Rheinland-Liga und die verschiedenen anderen Ligen findet. Wie gesagt, er hat versprochen, dass er zweistellig trifft oder hat es sich zumindest mal vorgenommen. Wissen an sich die schlechteste Offensive mit nur 21 Toren. Arzfeld hat auch erst 23 Tore geschossen, aber wie gesagt schon 4 Punkte mehr gesammelt auf dem vorletzten Platz. Bei dem VfB Wissen gab es ja auch während der Saison einen Trainerwechsel. Was ist dort passiert?
Genau, das war, ich weiß gar nicht an welchem Spieltag, aber sie haben eine relativ deutliche Klatsche an einem Freitagabend gekriegt, 1-5. Und daraufhin ist Dirk Spornhauer für mich relativ überraschend entlassen worden. Wurde dann kurzzeitig durch Emre Bayram, der Trainer der zweiten Mannschaft, ist ersetzt. Und dann kam Marco Weller, der übrigens, Fun Fact, schon dreimal auf Dirk Spornhauer gefolgt ist. Der Trainereffekt ist, wenn man jetzt die nackten Zahlen betrachtet, ausgeblieben. Spornhauer hat 6 Punkte geholt, unter Emre Bayram gab es 2 Niederlagen und unter Marco Weller gab es nur einen Sieg, sprich er hat nur 3 Punkte geholt. Gut, ist natürlich immer schwierig. Die Mannschaft ist personell sehr dünn besetzt gewesen. Es gab viele Verletzte, es gibt auch aktuell noch viele Verletzte. Und daher wird sich zeigen, was da noch möglich ist und ob er im Winter die Mannschaft intensiv vorbereiten konnte. Er strahlt auf jeden Fall relativ viel Optimismus aus.
Ja, beim VfB Wissen muss man auch sagen, da ging die Tendenz in den letzten Jahren schon immer etwas weiter Richtung Tabellenkeller. Ich habe es mir auch nochmal rausgeschrieben, 9. Platz, 7. Platz, 5. Platz und dann eben 10. Platz und letztes Jahr der 15. Platz durch die Abstiegsrelegation nur drin geblieben. Dann hatten sie auch zwar relativ viele Neuzugänge im Sommer, aber auch eher jüngere Neuzugänge
genau,
gehabt
das waren
im Sommer.
Sehr junge Spieler.
Da sind noch nicht alle von eingeschlagen, wenn man es so sagen darf, aber ich denke, der Tabellenplatz gibt da am Ende recht. Aber wie gesagt, ja, es kann in der Liga auch ganz schnell gehen. Vielleicht durch den Hoffnungsschimmer 15 geht es ja dann vielleicht auch ja doch noch ein paar Plätze nach oben. Wir werden es sehen, wir werden es verfolgen und da wäre es vielleicht wichtig, wenn im nächsten Spiel keine der beiden Mannschaften gewinnen würde aus Sicht des VfB Wissen, weil mit dem FV Rübenach als 16. gegen den Sportverein Eintracht Mendig als 13. Ja 15 Punkte und 20 Punkte, das ist auch ein richtungsweisendes Spiel für beide. Oder vielleicht auch nicht. Wir haben uns mal die Mühe gemacht und haben mal bei den Trainern nachgehört und gefragt, wie richtungsweisend ist denn dieses Spiel jetzt zwischen den beiden Kontrahenten um den Nichtabstieg. Da hören wir erstmal in eine Sprachnachricht von Damir Mirkal, Trainer der Gäste aus Mendig, herein.
Ja, Sonntag in Rübenach gegen den direkten Mitaufsteiger aus der Bezirksliga Mitte, der es dann eben über die Relegation auch geschafft hat. Ja, es ist eine Mannschaft, die man sehr gut kennt aus den letzten Jahren. Gab es viele Partien gegeneinander. Demnach wird es ganz wenige Geheimnisse geben auf beiden Seiten bezüglich Ausrichtung und Aufstellung. Ich glaube, dass der Klassenerhalt nicht an dem Spieltag entschieden wird. Es ist dann noch danach noch 14 Spiele zu spielen. Aber klar, es ist ein Spiel mit Brisanz, mit Feuer drin, weil es direkt um Punkte geht gegen Gegner, die für beide Seiten, sage ich mal, schlagbar sind. Demnach erwarte ich ein spannendes Spiel und hoffe, dass wir eben sehr gut und mit Punkten aus der Winterpause kommen können.
Ja, Damir hat es gesagt, beide Mannschaften kennen sich gut, beide Mannschaften sind vor der Saison aus der Bezirksliga Mitte aufgestiegen, Rübenach über die Aufstiegsrunde. Was mich jetzt persönlich mal interessieren würde, bevor wir auf das Spiel weiter eingehen, hast du Mendig diese Saison schon gesehen?
Schon öfter. Ich habe alle Vereine schon öfter gesehen, ja.
Jetzt mal eine taktische Frage, eine Trainerfrage. Spielt Mendig viel über den Flügel?
Schon. Also Mendig hat schnelle Außen mit Montermann unter anderem, dann Zervas, der jetzt zuletzt verletzt war. Also sie haben schnelle Außenspieler und spielen sehr viel über den Flügel und spielen auch eigentlich gut über den Flügel und haben dann in der Mitte mit Mitel natürlich den perfekten Anspielspieler.
Mhm. Das ist ganz interessant. Kleiner Funfact am Rande. Ich habe zusammen mit dem Damir Teile meiner B-Lizenz gemacht und das war so ein bisschen der Running Gag zwischen uns, weil eine Übung, die immer demonstriert worden ist von den Verbandssportlehrern, hieß Attacking over the right wing, also Angriff über den rechten Flügel. Viele, die in der Zeit die Trainerausbildung dort gemacht haben in Koblenz beim Fußballverband, werden diese Übungsform und Spielform vielleicht auch kennen. Und das hat sich über die letzten Jahre so ein bisschen als Running Gag zwischen uns beiden abgespielt. Deswegen war es nur mal persönlich eine rein Interesse halber eine Frage, ob die Mendiger viel über die Außen spielen. Ich habe es mir fast schon gedacht, weil die Übung hat er ganz gerne dann auch vorgestellt und auch gerne gemacht.
Aber er hat natürlich auch die Mannschaft dafür. Du brauchst die schnellen Außen und die hat Mendig definitiv.
Das stimmt. Dann der Heimtrainer Benedikt Lauer. Wie gesagt, der FV Rübenach hat sich über die Aufstiegsrunde durchgesetzt. Das Spiel durfte ich von unserer Zeitung aus schauen. Beziehungsweise das Entscheidende gegen die SG 06 Betzdorf. Und da muss ich schon sagen, war ich sehr überrascht, weil ich Rübenach doch nicht ganz so stark eingeschätzt habe. Jetzt muss man auch wissen, dass ich relativ viel Bezirksliga Ost schaue, relativ wenig Bezirksliga Mitte. Aber Rübenach hatte zu der Zeit auch den ein oder anderen Abwesenden, weil es ja schon kurz nach der Saison war und der ein oder andere sich auch mal weiter südlich eine Auszeit gegönnt hat. Aber wie gesagt, haben das sehr souverän gemacht, haben sich letztlich durchgesetzt. Ich glaube, bei Eintracht Trier 2 haben sie verloren gehabt.
Genau, und gegen Betzdorf.
Und Betzdorf relativ hoch gewonnen auch. Dementsprechend zusammen mit Eintracht Trier 2 aufgestiegen und kennen natürlich die Gegner, wie wir eben erfahren haben. Und dann wollen wir mal hören, was der Benedikt Lauer, Trainer von Rübenach, zu dem Spiel sagt.
Natürlich ist das ein ganz, ganz wichtiges Spiel für uns am Sonntag, auch wenn wir alle wissen, dass am Sonntag nichts Richtung Klassenerhalt entschieden wird. Aber für uns stehen zwei Dinge ganz klar im Vordergrund. Das ist Punkt 1, dass wir mit einem guten Ergebnis aus der Winterpause rauskommen wollen. Wir haben in der Winterpause, in der Wintervorbereitung mit guten Ergebnissen, guten Leistungen und zumindest Selbstvertrauen eingeeignet, und das wollen wir auch auf Platz bringen. Und Punkt 2 wissen wir alle, dass wir gegen einen Gegner spielen, der in Reichweite ist, der bei einem Sieg von uns ganz, ganz nah an uns dran ist. Und das motiviert natürlich ungemein.
Ja, also beide Trainer wissen natürlich, dass noch ein paar Spiele zu gehen sind. Aber man hat schon ein bisschen auch rausgehört, dass für Rübenach natürlich sehr viel in dem Spiel drinsteckt. Wie gesagt, 5 Punkte Abstand. Wahrscheinlich ist ein bisschen mehr Druck doch auf Rübenach auch drauf, oder?
Das würde ich jetzt grundsätzlich auch so sehen, wobei Mendig natürlich den Druck auch hat. Also sprich, wenn Mendig das Spiel verliert, hängen sie wieder so richtig drin, gewinnen sie, können sie sich nicht entspannt zurücklehnen, aber haben dann doch schon mal ein gewisses Polster. Von daher sehe ich den Druck in dem Fall tatsächlich bei beiden. Und die Frage wird dann sein, wer kann damit besser umgehen? Weil ich glaube, das ist so ein Spiel, ich sehe beide auf einem Niveau, in dem es ganz viel um Dinge wie Kopf und mentale Stärke geht.
Mhm. Was haben die beiden Mannschaften so für einen Eindruck auf dich gemacht in den letzten Wochen, jetzt so in der Vorbereitung?
Licht und Schatten, würde ich sagen. Also Mendig hatte den letzten Test, wie eben ja schon erwähnt, gegen Andernach, haben da 1-2 verloren, haben auch verdient verloren. Wobei ich glaube, dass Andernach dann nicht eine andere Liga ist, aber schon einfach deutlich stärker einzuschätzen ist. Und Damir Mekai war vor allem mit der zweiten Halbzeit sehr zufrieden, in der die Mannschaft dann auch offensiver gespielt hat und sich ein bisschen was zugetraut hat. Ich glaube, es kommt auch so ein bisschen drauf an, wer wird da sein. Also ich finde, Mendig ist schon sehr abhängig auch von einzelnen Spielern. Matze Wengenroth beispielsweise kam ja vor der Saison von Westerburg, ist im defensiven Mittelfeld ein extrem wichtiger Spieler, wie ich finde. Da ist noch offen, ob er spielen wird. Dann ist auch so ein bisschen die Frage, Jason Weber, der ja früher in Rübenach gekickt hat, dann zum FC Emmelshausen-Karbach gegangen ist, da aber nicht zum Zug kam, ist jetzt in Mendig. Der hat noch Trainingsrückstand, kann aber natürlich auch dieser klassische Unterschiedsspieler werden, finde ich schon.
War ja auch, glaube ich, bei Rübenach einer, der
hat da auch konsequent getroffen. Mhm. Von daher ist das schon ein guter. Das ist das so ein bisschen das Problem meines Erachtens, dass Mendig in der Breite vielleicht nicht ganz so gut aufgestellt ist. Und davon wird auch nicht nur für Sonntag jetzt viel abhängen, sondern auch für den Rest der Saison einiges abhängen.
Mhm. Okay, dann hätten wir es fast geschafft. Ein Spiel haben wir noch übrig. Das wird eine halbe Stunde später angepfiffen. TuS Kirchberg gegen SV Eintracht Trier 2. Kirchberg 11. 21 Punkte. Eintracht Trier 2 6. mit 35 Punkten. Wie ist da die Favoritenrolle? Ist die so klar verteilt, wie die Tabelle es aussagt, deiner Meinung nach? Oder spielt es auch darauf, die Heimstärke von Kirchberg? Ich habe es jetzt nicht ganz im Blick, ob sie auch wirklich so heimstark sind, aber zumindest haben sich meine Mannschaften in den letzten Jahren immer recht schwer getan dort in Kirchberg. Ja, wie ist da momentan der Stand der Dinge?
Ja, ich glaube, Kirchberg ist auch eine der Mannschaften, bei denen es eine ganz große Heim-Auswärts-Diskrepanz gibt. Also die holen viel, viel mehr Punkte daheim. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass Trier unbedingt als Favorit anreist. Würde ich auch als klassisches 50-50-Spiel titulieren. Bei Kirchberg ist halt auch, die haben die Saison so ein bisschen verletzten Misere. Ich war beispielsweise gegen Andernach da haben sie 1-1 gespielt, da stand irgendwie gefühlt ein ganzes Lazarett draußen. Mittlerweile ist es wieder ein bisschen besser, wobei sie jetzt für Sonntag beispielsweise noch um Kevin Engelmann bangen. Das ist ja dieser Youngster im defensiven Mittelfeld, der da zusammen mit Luis Wilki spielt, hat am eigentlich gesunden Knie schon die ganze Vorbereitung Probleme. Muss man halt sehen, ob er spielen wird können. Ansonsten würde ich nicht unbedingt sagen, Trier gewinnt das Spiel. Aber ganz klar ist auch, Kirchberg braucht noch Punkte. Also sie haben in der Hinrunde doch einige Punkte unnötig liegen lassen. Das war ja dieses eine Spiel in Arzfeld, das sie da nach dem Pokalspiel, wie eben schon erwähnt, verloren haben. Dann auch das Spiel in Andernach. Da hat Nico Wilki, glaube ich, in der 89. Minute oder so einen Elfmeter zum möglichen 2-1 verschossen, wo sie auch eigentlich wirklich dran waren am Sieg. Die Tatsache, dass sie da mit Selim auf einen ganz jungen Trainer gesetzt haben und mit dem jungen Trainer auch die Mannschaft sukzessive verjüngen, funktioniert schon echt gut und die werden da auch weiterhin eine gute Rolle in der Rheinland-Liga spielen.
Ja, ich denke, wenn man in einem Jahr, wo man vielleicht den Umbruch ein bisschen mehr vollziehen möchte, dann mit 21 Punkten auf dem 11. Platz steht, dann ist das zur Halbserie erstmal ganz gut. Aber wie du gesagt hast, sind auch noch nicht raus aus dem Schneider. Da wäre so ein Auftaktsieg gegen die zweite Mannschaft der Eintracht aus Trier natürlich sehr gut. Bei Trier natürlich immer auch die Frage, mit welcher Mannschaft kommen sie?
Genau, ich habe aber mal nachgeguckt. Also die erste, die Regionalligamannschaft spielt parallel. Von daher wird da so ganz viel Unterstützung nicht zu erwarten sein.
Ja, ja, das stimmt natürlich. Ja, Trier 2, recht dünner Kader, aber werden immer natürlich aufgefüllt von den A-Jugendlichen oder auch von den Regionalligaspielern, die Wochenends nicht zum Einsatz kamen oder vielleicht auch mal Spielpraxis brauchen. Trotzdem natürlich eine recht starke Mannschaft, haben jetzt im Winter nochmal Vincent Bösen dazu bekommen. Mittelstürmer, hat auch 184 Regionalligaspiele, auch für die Trierer Erste, für Alemannia Aachen, für Nürnberg 2, kam jetzt aus Luxemburg im Winter und ja, soll jetzt da bei der zweiten Mannschaft hauptsächlich auf Torjagd gehen. Hinten mit Simon Maurer, einem langjährigen Spieler aus der ersten Mannschaft auch, der Innenverteidiger und Kapitän ist. Also das ist natürlich dann auch für die Rheinland-Liga eine starke Mannschaft, eine starke Truppe. Aber TuS Kirchberg daheim, daheim ist bei denen, glaube ich, wie wir gesagt haben, vieles möglich.
So sieht's aus, ja.
Und ja, vielleicht gelingt ja da eine Überraschung, wenn man da von einer Überraschung reden will. Dann wären wir jetzt auch beim Ende angekommen. Ich habe zum Ende hin noch eine kleine Schnellfragerunde für dich vorbereitet. Ja, vielleicht ganz gerne in einem Satz beantworten. Das sind drei Fragen. Da wäre die erste: Für einen Achtungserfolg an diesem Spieltag wird welche Mannschaft sorgen?
Das ist tatsächlich schon das Problem. Ich habe mir die Paarungen angeguckt. Ich werde jetzt einen ganz langen Satz formulieren und bin der Ansicht, dass es fast nur 50-50-Spiele sind, in der keine Mannschaft so richtig für eine Überraschung sorgen kann. Wenn, wäre das mit Abstrichen der TuS Kirchberg, der, wie ich glaube, die Partie gegen Eintracht Trier 2 gewinnen wird.
Okay. Zweite Frage. Welcher Neuzugang wird in seinem ersten Spiel sofort überzeugen?
Auch den Namen haben wir heute schon genannt. Mein Königstransfer, Leandro Fünfsen, wird, glaube ich, überzeugen und auch im ersten Spiel treffen. Also er hat seine Treffsicherheit in den Vorbereitungsspielen schon dabei Beweis gestellt und ich gehe davon aus, dass er trifft.
Und die abschließende Frage: Wissen Arzfeld, Rübenach, Laubach, diesem Kellerkind traue ich das meiste im Kampf um den Nichtabstieg zu?
Ganz schwierige Frage. Grundsätzlich hätte ich gesagt Laubach, weil ich die qualitativ für am besten besetzt halte. Aber die müssen das hinkriegen, das auch auf den Platz zu kriegen und sich nochmal auf das besinnen, was sie eigentlich können. Und ich glaube, das ist jede Menge.
Gut, dann bedanke ich mich bei dir, Sina. Vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Ja, hat Spaß gemacht. Ja, kannst gerne jederzeit auch wiederkommen und deine Expertise hier abgeben.
Ja, danke schön. Ich fand es auch nicht so schlimm, wie befürchtet.
Sehr gut. Für alle anderen, also folgt uns auf Instagram, @sportsfreunde, hört unsere Podcasts, teilt unsere Podcasts, sagt es weiter und ja, bleibt weiter unsere Hörer. Ihr könnt auch mit uns in Kontakt treten. Die E-Mail-Adresse ist in den Shownotes eingeblendet. Ansonsten könnt ihr uns auch jederzeit über Instagram auch schreiben, Feedback geben, eure Meinung äußern oder vielleicht auch ein Thema vorschlagen, was wir mal in diesem Podcast diskutieren wollen. Ansonsten viel Spaß beim ersten Spieltag 2026 der Rheinland-Liga und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Denkt dran, bleibt sportlich und erzählt sportlich.